Kurz vorab, Werbung in eigener Sache.
Gehört Gold in dein Depot? Jetzt kaufen oder wann? Und wie sieht's eigentlich mit anderen Rohstoffen aus? Du weißt wahrscheinlich längst, dass Gold dein Depot stabil halten kann, wenn's an der Börse mal richtig kracht. Nur wie und welche Rohstoffe wirklich in ein Portfolio gehören und was davon nur Hype ist, das erklärt dir keiner. Genau darum veranstalten wir am 12. August ein Live-Webinar zu Rohstoffen und Edelmetallen mit Gold als Fokusthema. Mit dabei eine erfahrene Rohstoffexpertin, die das Thema so einordnet, dass du es wirklich verstehst, auf Augenhöhe und ohne Mansplaining, wie immer bei uns, was Gold wirklich im Depot leistet, warum die Notenbanken gerade massiv kaufen und die ehrliche Frage zu Ethik und Nachhaltigkeit, die bei Rohstoffen einfach dazugehört. Das alles besprechen wir dort und zwar live, also bring auch deine Fragen mit. Dich erwartet kein Hype und keine Kaufempfehlung, sondern Wissen, Orientierung und Einordnung, sodass du dann selbst entscheiden kannst. Und eins noch, dieses Webinar ist nichts für Einsteigerinnen. Es ist für dich, wenn dein ETF-Portfolio bereit steht und du diese Asset-Klasse jetzt genauer unter die Lupe nehmen willst. Wenn das auf dich zutrifft, sichere dir deinen Platz am 12. August unter madammoneypenny.de/Rohstoffe. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ein großes Fucket, Frauen können nicht mit Geld umgehen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Nein. die größte Lüge des Jahrhunderts. Ich habe eine Ausbildung bei der Bank, okay, abgebrochen. Aber wäre ich in der Kreditabteilung einer Bank, ich würde immer alleinerziehenden Frauen einen Kredit geben, weil das ist eine Gruppe an Menschen, die so gut haushalten können, die so gut haushalten müssen. Und das Interessante ist, dass wir bis heute haben wir in den Bundesländern mit DDR-Geschichte einen Gender Pay Gap von 5%, in den Bundesländern der BRD 17% Unterschied. Und Gründerinnen mit DDR-Geschichte haben eine nachhaltigere Erfolgsgeschichte. Das heißt, 60% dieser Unternehmen, die von Frauen mit DDR-Geschichte gegründet wurden, haben weiterhin Bestand.
Salut, ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Moneypenny Meets. Heute mit, ihr kennt sie alle, Ruth Moschner, Moderatorin, Autorin ist sie. Und sie ist auch Vorständin bei Teilenswert e.V. Teilenswert e.V., der Verein bündelt Reichweite, zum Beispiel vornehmlich auf Social Media, für redaktionell wirklich geprüfte Meldungen, die zwischen Ragebait, Hass und auch diesen ganzen populistischen Beiträgen sehr oft untergehen und will so demokratiestärkenden Themen mehr Sichtbarkeit geben. Ruth und ich sprechen in dieser Folge über Ruths neues Buch, die Fuck It List Challenge, lieben wir schon direkt, und darüber, warum bewusstes Weglassen ja oftmals wichtiger sein kann, als immer alles zuzulassen, immer wieder neue Ziele. Denn wenn du ständig Ja zu anderen sagst, sagst du oftmals Nein zu dir selbst. Ruth erzählt, warum sie Freundschaften beendet, die ihr nicht mehr gut tun, weshalb Geld für sie Sicherheit und Freiheit auch gleichzeitig bedeutet und wie sie nach einer Kündigung, das war, wie sie mir erzählt hat, ein paar Sekunden nur oder Minuten nur vor einer Live-Sendung, wie sie nach einer Kündigung mit Zitronenspaghetti, 50 Pfennig Schokolade und sehr viel Mut komplett neu angefangen hat. Außerdem erfährst du in unserem Gespräch, wie ein klares Nein zu mehr Selbstbestimmung führt, wie du erkennst, welche Ziele wirklich deine sind, warum Frauen können nicht mit Geld umgehen für Ruth eine patriarchale Lüge ist, für uns auch, warum Ruth dafür plädiert, Ehe auch als wirtschaftlichen Vertrag zu betrachten, wie unbezahlte Care-Arbeit Einkommen, Karriere und Altersvorsorge beeinflusst und obendrauf bekommst du noch die eine konkrete Frage, den einen Tipp, mit dem du heute anfangen kannst, deine Fuck-It-List zu starren. Also let's go, viel Spaß mit Ruth Moschner. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Ruth. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Hallo,
Natascha. Es ist ja für mich ein Starstruck-Moment, ein absoluter Fangirl-Moment. Ich habe dir ja vorhin schon mitgeteilt. Ich bin da ein bisschen aufgeregt. Du bist der absolute Medienprofi. Du hast ein neues Buch geschrieben, liebe Ruth, haben wir im Intro schon gehört. Die Fuck It List Challenge. Sehr cooler Titel. Magst du uns mal verraten, was ist denn überhaupt die Fuck It List? Worum geht's da?
Also die Bucketlist ist im Grunde genommen die große Schwester der Bucketlist. Und ich will auch niemandem diese große Wunschliste wegnehmen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir Ziele haben im Leben und Träume. Ich stelle mir aber die Frage, warum haben wir diese Ziele und Träume? Also sind es wirklich unsere eigenen oder rennen wir da irgendwelchen Sachen hinterher, die uns eigentlich die Gesellschaft die ganze Zeit vorgeigt, die uns die Eltern beigebracht haben, die vielleicht der Freundinnenkreis uns vorschlägt? Und wir stellen uns ja oft die Frage so, wie komme ich möglichst schnell an das Ziel? Und mit der Bucketlist möchte ich letztendlich genau diese gesellschaftlichen Strukturen verabschieden und zuerst mal die Warum-Frage stellen. Also warum möchte ich das eigentlich? Und im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich seit vielen, vielen Jahren eben genau diese Fuckits auf meine Liste zu setzen, Dinge wegzulassen, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir ein klares Nein äußern, dann wird das Ja umso herzhafter und umso lebensbejahender auch. Man kann natürlich all das auch weglassen und sagen, nö, das ist mir alles zu viel. Aber die Frage ist halt, dann lebe ich dann wirklich mein eigenes Leben? Oder ist es das der anderen? Und dafür ist die Lebenszeit einfach auch viel zu limitiert.
Ja, während du so gesprochen hast, fällt mir direkt ein Beispiel ein, das Eigenheim. Ich finde, das ist was Schönes so aus meiner Sphäre. So, ja, das Eigenheim, das hat man halt. So, man baut halt ein Haus, so, ne? Und das steht dann genau auf irgendeiner Bucketlist, so Eigenheim. Und dann fragt man das aber so ein bisschen, ne? Und das ist ja genau dieses, was du beschreibst, ne? So, das macht man halt so. Das hat man so vorgelebt bekommen. Deswegen übernehme ich das jetzt in mein Leben. Und oftmals oder nicht selten wachen gerade wir Frauen ja auf, irgendwann denken so, wow, warte mal, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Ja?
So, oh Gott, also, das ja, kommt aus, ne? Meiner Jugendzeit.
Bin ich hier aufgewacht. Und sag mal, du hast es gerade schon beschrieben, dass du auch so eine Liste führst schon seit Jahren. Wie bist du denn, was war denn sozusagen dein persönlicher Hintergrund dazu? Wie ist deine Geschichte? Wie bist du jetzt darauf gekommen, so eine Fucklist überhaupt zu etablieren für dich erstmal?
Also ich glaube, ich hatte diese Fucket-Einstellung schon immer ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin in Bayern groß geworden. Das ist ja ein sehr konservatives Bundesland. Mir ist es auch immer ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, um ehrlich zu sein. Ich beschreibe das immer so als die umgekehrte DDR. Also die Leute in Bayern wollen ja immer niemanden reinlassen. So, und unter sich bleiben. Und am liebsten der Freistaat und das eigene Königreich und so. Und man muss da ja auch nicht gendern. Königinnenreich wäre, also das, da sind wir ja zwei von entfernt. Und ich war schon immer so, heiraten, nein, Kinder hat sich relativ schnell auch dann erledigt, weil ich gedacht habe, so, nee, das ist einfach nicht mein Lebenstraum. Die Immobilie ist was anderes tatsächlich. Ja. Aber da kommen wir ja später nochmal dazu, wenn wir auch über Geld sprechen. Worum es ja auch, wofür es ein ganzes Kapitel gibt in dem Buch, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde, weil es da ja auch ganz viele alte Strukturen gibt und viele Stolperfallen. Aber für uns Frauen ist es nochmal anders zu betrachten, meiner Ansicht nach. Und im Laufe des Lebens, je älter man wird, desto öfter wird man dann ja doch vom Schicksal getroffen, verliert Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder oder vielleicht auch einfach nur eine prominente Person, die einen das Leben lang im Fernsehen begleitet hat, wenn die stirbt. Da habe ich immer angefangen zu überlegen, okay, ich trauere sehr intensiv, aber ich betrachte das auch als ein großes Geschenk, dieses Bewusstsein zu haben, mal in meinem Leben Bilanz zu ziehen und zu sagen, wo stehe ich denn jetzt? Weil der Tod aus dem nahen Umfeld ist für mich immer eine Erinnerung zu sagen, wir wissen nicht, wie lange es dauert und die Lebenszeit ist definitiv limitiert. Und wir können uns noch so beschissen anstellen. Das werden wir hinkriegen in unserem Leben. Also wenn wir eines schaffen werden, ist es irgendwann zu sterben.
Zu sterben.
Wir wissen nur nicht wann. Also ein Erfolgserlebnis gibt's auf jeden Fall so. Und das ist das Ende. Und im Gegensatz zur Oper ist das ja meistens relativ unspektakulär in der großen Arie, Drama, Pailletten, Glitter, große Trompeten. Und in unseren westlichen Ländern ist das ja so, dass wir den Tod so ein bisschen ausklammern. Auch darum geht es im Buch. Es geht um Abschiede, aber letztendlich ist das Kapitel Longevity oder das Marketing mit der Angst vor dem Ende, wie ich es genannt habe, ist eine Liebeserklärung an das Leben. Weil ich glaube, dass wir nur dann richtig im Leben stehen können, wenn wir uns mit dem Ende beschäftigen.
Hm. Ja, finde ich super spannend. Es gibt ja auch so schöne Ansätze, quasi das Leben so ein bisschen auch, ich sag mal, rückwärts zu planen, ne? Dass man von John Strelecki zum Beispiel, war das, glaube ich, in seinem Big Five for Life, das ist ja auch so ein ähnliches Konzept, ne, zu sagen, okay, was möchtest du eigentlich, was auf deiner Beerdigung, welche Reden sollen da gehalten werden? Was soll über dich gesagt werden? Hat besonders viel gearbeitet? So, ne? Oder war irgendwie schöne Erlebnisse gehabt und so weiter, ne? Oder das geht ja so ein bisschen in die Richtung auch, dieses Leben ja, im Hier und Jetzt zu genießen. Und ich habe solche Momente auch immer mal. Bei mir sind es dann so gesundheitliche Sachen, ne? Wenn ich so merke, oh, ich bin nicht mehr so meine Energie oder krieg irgendwie, also Blutwerte, wo ich denke, oh nee, das ist jetzt, wo ich merke, das ist auch Stress und so. Und das sind bei mir dann so kleine Reminder, jetzt abseits vom Tod, was natürlich der größte Reminder ist, aber solche Schicksalsschläge hatte ich glücklicherweise in meinem direkten Umfeld jetzt noch nicht. Ja. Bei mir sind es dann aber, oder auch so bei den Eltern, ne, die werden auch älter und wenn da mal eine Diagnose kommt, denke ich schon so, ah, ne? Also man kann das auch am Kleinen dann auch schon wahrnehmen und das ist ja sozusagen genau auch das, wofür du plädierst. Was steht denn auf deiner persönlichen Fuck-It-Liste, Ruth?
Ich habe darüber ein Buch geschrieben, Natascha, du glaubst es gar nicht. Die ist relativ lang und schwierig,
sind so die größten Punkte.
Nein, ja. Aber wir können es so ein bisschen einfacher runterbrechen. Also es gibt natürlich auch die kleinen Fakulinius und es gibt die großen Fackels, weil viele Themen, die mich beschäftigen, haben natürlich einen patriarchalen, strukturellen Hintergrund. Die können wir natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Das können wir nicht erwarten. Veränderungen sind nie ein Sprint, die sind immer ein Marathon. Egal, ob das jetzt zum Beispiel das Thema Gesundheit ist oder das Thema Geld oder das Thema Sexualität letztendlich auch. Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema. Für uns Frauen, weibliche Lust wird ja total geschämt und wir dürfen nicht und das und Bodycount und so weiter und so fort. Also ganz kleine Themen, um die es in dem Buch geht.
The easy ones.
Aber wir können auch bei den Fakulinius anfangen. Zum Beispiel Multitasking ist immer so gerne mein kleines Fakulinio, weil ich es immer wieder versuche, 5 Dinge auf einmal zu machen und immer wieder feststelle, ach was, ich erzähle den Leuten da draußen ja immer, Multitasking gibt's gar nicht. Das ist einfach auch eine blöde Erfindung, Leute klein zu halten. Fange aber selber immer drauf rein. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt da draußen diesen Podcast hört oder seht, währenddessen am Handy scrollt, dann noch irgendwas esst und den Wochenplan für nächste Woche macht. Das ist Multitasking, das funktioniert nicht, weil ihr gerade schon vergessen habt, was ich gerade oder Natascha gerade gesagt haben.
Total.
Wir sind nicht im Fokus. Da falle ich immer wieder drauf ein. Ich hatte das neulich auch, wo ich dann mit der Kaffeetasse und dem Laptop ins Badezimmer gegangen bin, um mir die Zähne zu putzen. Die Kaffeetasse ist runtergefallen.
Dem Laptop.
Volle Streifen an der weißen Wand. Was habe ich gewonnen? Gar nichts, außer 30 Minuten extra, weil ich die Wand schrubben musste. Also totaler Fail, mein absolutes Fakulinio. Oder zum Beispiel toxische Freundschaften. Also wir haben ja auch so dieses Mindset, wir müssen ganz viele Freundinnen, Bekannten haben, große Partys, wie man sich das halt alles vorstellt und wie man es ja auch auf Instagram immer sieht. So diese großen Yay, Happy, Bubble, Gedöns. Und das habe ich auch tatsächlich relativ früh gemacht. Ich habe immer sehr enge Freundschaften, Freundinnenschaften. Und dann an der einen oder anderen Stelle stellt man fest, dass es eben nicht mehr so passt. Und wenn du dann in die Interaktion gehst und die Themen ansprichst und die Reaktion aber dann entsprechend Unverständnis zeigt, dann muss man natürlich auch überlegen, tut mir das gut? Ich möchte ja ein Umfeld haben, das große Thema Zugehörigkeit, in dem ich sein kann, wie ich bin und nicht irgendwelche Anteile von mir zu Hause lassen, weil ich dann denke, so, mit der kann ich nicht über Politik reden, die ist das und das. Also gibt ja unterschiedliche Sachen und natürlich mit 50 wurde man schon das ein oder andere Mal enttäuscht, das ist auch klar. Und für mich ist das auch eine Form von Selbstermächtigung, dieses Schlussmachen, dass man auch daraus lernt, dass man sagt, und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, das ist ja, es geht ja gar nicht, man liebt natürlich trotzdem diese Person, aber es passt halt einfach nicht. Es passt nicht und das ist dann wieder die Lebenszeit, die mir zu wichtig ist und die Qualität, die ich aus meinen Freundinnenschaften eben auch ziehen möchte. Das ist ein sagen wir mal, Faculinho zweiten Grades, also ja, natürlich schon herausfordernd.
Ja.
Aber ich meine, das kennt man sich ja, dann verabredet man sich mit Leuten und eigentlich hat man gar keinen Bock. Und dann hat mich zum Beispiel meine Freundin darauf hingewiesen und das war für mich auch so ein Aufwachen, dass sie sagte so, du willst dich eigentlich gar nicht mit der Person treffen, willst sie aber nicht verletzen und im gleichen Moment verletzt du dich selber. Du cancelst die Verabredung mit dir selber, weil du die andere Person dir vorziehst. Und dieses Bild hat sich so eingebrannt bei mir. Und das fand ich so eine Hilfe. Und natürlich ist das immer eine Überwindung, wenn man unangenehme Sachen sagt. Also auch jemandem eine Kündigung aussprechen oder ihm zu sagen, nein, das passt mir jetzt gerade nicht. Das ist aber eine wahnsinnig gute Übung. Und ich finde es einfach auch nur fair, diese Offenheit auszusprechen. Und es geht nicht um Vorwürfe, so du, sondern ich empfinde das so. Für mich passt es gerade nicht. Und dann gucken, wie die andere Person reagiert. Und ich glaube, dass das sehr auch der gesellschaftlichen Harmonie dient.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Und ja, wie du es auch angesprochen hast, diese persönliche Grenze zu setzen. Also das Beispiel fand ich jetzt auch wirklich sehr, sehr cool. Also hattest du am Anfang auch schon gesagt, ne? Wenn ich Nein zu etwas sage, sage ich auch Ja zu etwas anderem wieder. Ne? Wenn ich die ganze Zeit Ja zu anderen sage, sage ich die ganze Zeit Nein zu mir. Und das ist definitiv auch nicht gesund. Und ich glaube, wir kennen es ja auch alle, ich nenne sie dann gerne auch so Energievampire. Ne? Das sind so Leute, du triffst dich dann mit denen und kommst danach nach Hause und denkst so, boah, irgendwie bin ich total ausgelaugt, weil es so anstrengend war. Und wenn man das dann vielleicht mit jemand anderes vergleicht und man denkt, ach, das war jetzt total das leichte Treffen und hat total Spaß gemacht, ich komme total energetisiert da raus, dann ist eigentlich schon eher klar, mit wem man mehr Zeit verbringen sollte und mit wem halt einfach weniger. Und oftmals ist es ja auch beidseitig. Also ich habe selten erlebt, dass die andere Person sagt, aber was, du bist doch meine beste Freundin und ich verbringe am liebsten Zeit mit dir, sondern es ist dann oft das Gegenüber, was sich irgendwie auch nicht so richtig traut dann, ne? Was auch so ein bisschen, oder das vielleicht nicht so reflektieren, wenn man das dann sagt, ich weiß, das ist irgendwie nicht so, ja, stimmt, das irgendwie auch, irgendwie habe ich es auch gefühlt, ne? Weil oft bleiben wir dann, glaube ich, auch, wie du auch gesagt hast, die anderen Leute nicht zu verletzen. Und manchmal verletzt man halt Menschen im Leben.
Ja, so, das ist auch natürlich.
Das ist dann auch so. Ist auch okay, ne?
Ja. Das ist natürlich auch eine Eigenschaft von uns Frauen. Wir sind ja von Anfang an so erzogen, auszuhalten, emotional auszugleichen, zu retten. Also egal, ob das jetzt in heterosexuellen Liebesbeziehungen ist. Aber ich finde auch in Freundschaften oder Freundinnenschaften schaukelt man sich da gegenseitig hoch. Und da lohnt es sich wirklich nochmal ganz genau hinzugucken.
Ja, absolut. Ich sage auch mal, das Umfeld ist eigentlich so eines der wichtigsten Faktoren im Leben, ne? Also für Glück, für sicherlich auch Erfolg. Ich meine, wir reden ja auch über Finanzen so, ne? Wenn ich dann die ganze Zeit nur Leute um mich herum habe, die sagen, ach, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Ach komm, aber er bezahlt doch die Miete, so, ne? Das ist dann einfach kein förderliches Umfeld, so. Genau. Da kann man direkt Jahre raufen. Aber das gibt es halt, ne? Das gibt es halt. Und der Einfluss vom Umfeld ist einfach so, so groß. Und ich finde auch, dass man das Umfeld regelmäßig mal ausmisten darf. So. Kann man schon auch steuern. Also nur weil jemand in dein Leben kommt und da mal sozusagen eine Berechtigung für hatte, heißt es ja nicht, dass es ein Ticket für immer ist.
Ja, ich glaube einfach auch keine Angst vor den Konflikten zu haben. Und das ist, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, das ist natürlich eine Überwindung, weil man natürlich Sorge hat, wie reagiert die andere Person. Aber alleine diese Sorge könnte ein Indiz dafür sein, dass es nicht so ganz gesund ist.
Ja, man übernimmt dann wieder die Verantwortung für die Gefühle der anderen. So, ne, das ist eine Grenze. Es sind ja viele andere Bücher. viele andere Bücher dazu. was ich an deinem Aspekt auch so spannend finde, in einer Welt, wo es ja immer im Überfluss geht, ne, immer mehr haben, mehr haben, plädierst du ja ganz klar fürs Weglassen. Würdest du sagen, so dieses Weglassen ist schon ein unterschätztes Gut, ein unterschätzter Luxus vielleicht unserer Zeit, auf den wir mehr schauen sollten, so ganz generell im Leben?
Ich glaube, dass das in Zukunft die einzige Chance ist, dass wir wirklich weiterhin eine Zukunft haben. Also wenn wir jetzt die letzten Jahrhunderte zurückblicken, haben wir ja immer die Spirale nach oben gesehen. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel Nahrungsmittel angeht, ob das auch Kapitalismus angeht, Geld, so all das ging ja immer nach oben.
Ja.
Und irgendwann ist aber die Grenze erreicht und wir merken eben, dass wir einen großen Hang zur Bereicherung haben. Also Reichtum ist was Tolles. Bin ich auch dafür. Wie gesagt, für uns Frauen ist das momentan einfach auch noch die einzige Möglichkeit, da so ein bisschen mitzuspielen.
Ja.
Und eben auch Freiheiten zu haben, die wir sonst definitiv nicht hätten. Armut ist also erstens ein Skandal, dass wir in diesem Land darüber sprechen müssen. Aber es ist nun mal Fakt, Altersarmut, Armut bei Frauen, das ist ein ganz, ganz... Also das Thema liegt mir total am Herzen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen übergriffig, was solche Themen angeht, weil ich immer denke, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen und lasst euch bitte nicht einreden, ein großes Fuck it, Frauen können nicht mit Geld umgehen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach die größte Lüge des Jahrhunderts. Ganz im Gegenteil.
Patriarchats. Also, die größte Lüge des Patriarchats.
Ich habe eine Ausbildung bei der Bank, okay, abgebrochen. Aber wäre ich in der Kreditabteilung einer Bank, ich würde immer alleinerziehenden Frauen einen Kredit geben, weil das ist eine Gruppe an Menschen, die so gut haushalten können, die so gut haushalten müssen. Das ist natürlich sehr traurig. Das liegt dann auch wieder an unseren Strukturen, dass eben Alleinerziehende überhaupt keine Unterstützung bekommen. Aber
noch mehr Steuern zahlen. Steuern zahlen. Alleinerziehende Mütter sind die Gruppe, die proportional sozusagen relativ zum Einkommen am meisten Steuern zahlen. In Deutschland muss man es mal
der absolute Wahnsinn. Also was da auch momentan an Gesetzen wieder verabschiedet wird, da also wirklich, da kriege ich das kalte Kotzen. Entschuldigung, das wird jetzt ein bisschen hart.
Alles gut. Aber meine Zuhörerschaft ist das gewöhnt.
Und daher, ja, also wenn eine Zielgruppe gut haushalten kann, dann ist es genau diese. Also lasst euch da nichts einreden, das ist einfach gelogen, es stimmt nicht. Und man muss nur eben diese Hemmschwelle übertreten und nicht sagen, ja, meine Beziehungsperson macht das und ach, wofür brauche ich ein Konto, wir machen das gemeinsam. Na, herzlichen Glückwunsch. Und plötzlich hast du keinen Zugriff mehr, er ballert dir eine und wo gehst du dann hin und von welchem Geld? Also Geld bedeutet für mich aktuell natürlich Sicherheit. Also Punkt 1 Sicherheit, Punkt 2 aber eben auch Freiheit. Also diese Kombination ist essentiell und solange wir noch nicht so umstrukturiert haben, dass wir flachere Hierarchien haben, dass wir wirklich soziale Marktwirtschaft leben und in eine Umverteilung kommen, in der es eben auch Frauen möglich ist, wenn sie arbeiten gehen, wenn sie das wollen, wenn sie das möchten, aber viele haben ja gar nicht die Entscheidungsfreiheit, sondern sie müssen einfach auch, was ja auch was Gutes ist, zu arbeiten. Ich verliere mich gerade. Aber eben diese Sicherheit, die ist momentan nicht gewährleistet, weil einfach die Unterstützung gar nicht da ist. Also du wirst als Frau total allein gelassen.
Ja, total. Und gleichzeitig Frauen sind gut mit Geld, ne, sozusagen. Und das sehen wir bei den Investoren ja auch. Frauen machen ja mehr Rendite als Männer. Das ist so, also ne, man guckt sich, und Frauen sind auch diejenigen, die das Geld im Haushalt zusammenhalten, vor allem dann, wenn es nicht gut aussieht. Ne? Also wenn irgendwie genug da ist, dann hau raus. Und wenn es dann aber zum Problem wird, dann sind ganz oft die Frauen im privaten Haushalt, die sagen, oh, warte mal, jetzt übernehme ich hier mal, und die das dann sozusagen managen. Und gleichzeitig, wie du es gesagt, wir sind nicht gut mit Geld, weil dann brauchen wir natürlich den Mann, der uns dann rettet mit seinem großen Geldbeutel.
Ich gucke mir im Buch auch tatsächlich andere Länder so ein bisschen an, andere Einflüsse an. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein katholisches System. Also ich bin ja in Bayern in der BRD groß geworden. Ich spreche aber auch mit einer Freundin von mir, die Unternehmerin ist, die eben in der DDR aufgewachsen ist, die 400 Mitarbeitende hatte in ihrem IT-Unternehmen und die mir dazu auch ein Interview gegeben hat, dass die Frauen der DDR die Gewinnerinnen der Wende waren. Warum war das so? Du warst natürlich in der DDR nicht geprägt von der Kirche. Die hat in der DDR gar keine so große Rolle gespielt. Dafür war es nicht wirklich gleichgestellt natürlich. Frauen haben natürlich trotzdem den Haushalt gemacht. Aber arbeiten gehen als Frau und auch als Mutter zusätzlich war überhaupt nicht verpönt. Also das war völlig legitim und es gab eine gleiche Bezahlung. Und das Interessante ist, dass wir bis heute haben wir in den Bundesländern mit DDR-Geschichte einen Gender Pay Gap von 5%. In den Bundesländern der BRD, also die durchgehend BRD gewesen ist, 17% Unterschied. Wie krass das ist, was es immer noch für einen Unterschied macht. Und Gründerinnen mit DDR-Geschichte haben eine nachhaltigere Erfolgsgeschichte. Das heißt, 60% dieser Unternehmen, die von Frauen mit DDR-Geschichte gegründet wurden, haben weiterhin Bestand. Oh. Ich finde das so wahnsinnig beeindruckend. Und natürlich kann man ganz viel Kritisches auch sagen zur DDR. Gar keine Frage, logisch, um Gottes Willen. Ja. Aber die Frauen mit DDR-Geschichte finde ich in dieser Hinsicht wahnsinnig inspirierend, weil das System anders strukturiert war, was Kinderbetreuung angeht, was die Selbstverständlichkeit von Arbeit angeht. Es war etwas Gutes, es war nicht so, du lässt deine Kinder alleine. Meine Freundin, deren Patentochter ich ja auch sehr intensiv betreut und aufwachsen habe sehen, die wurde vor der Kita bespuckt, weil sie ihre Tochter in die Kita gebracht hat, relativ früh. Ich meine, sie ist auch alleinerziehend, deswegen hat sie ja eben von Anfang an eine Verantwortungsgemeinschaft mit uns gebildet, was ich wahnsinnig modern schon damals fand und was sich auch wirklich ausgezahlt hat.
Schön.
Der Vater ist, ja,
so halt.
leider nach wie vor gesellschaftlich anerkannt, was ich ehrlich gesagt, ja gut, also alleine, dass er auf die Straße gehen darf und einkaufen, bevor er das Kind, dem Kind das Geld überweist, finde ich schon sehr, sehr krass, dass das überhaupt möglich ist. Nichtsdestotrotz hat eben meine Freundin das sehr, sehr gut hingekriegt, für ihr Kind ein Netz zu bilden und die Erfahrung, die sie eben auch im Buch teilt, fand ich sehr krass, dass sie gesagt hat, die Frauen, die mit ihr okay umgegangen sind, waren tatsächlich Frauen mit DDR-Geschichte. Alle anderen haben sie naserümpfend angeguckt.
Das ist krass, was so die Sozialisierung dann auch über Generationen hinweg ja auch dann noch so macht, ne? Ja, interessant.
Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache. Finanzen. Das Thema, bei dem gefühlt alle mitreden, aber kaum jemand sagt dir, womit du eigentlich anfangen sollst. Du sollst erstmal sparen oder direkt investieren, einen ETF-Sparplan starten, Schulden abbezahlen, mehr verdienen, deine Ausgaben tracken. Und irgendwann denkst du dir, okay, what? Was ist denn jetzt für mich der richtige erste Schritt? Wo zur Hölle soll ich denn nun anfangen? Genau weil diese Frage so viele Frauen beschäftigt, haben wir bei Madame Moneypenny einen Money-Fahrplan entwickelt. Der Money-Fahrplan funktioniert über einen kurzen Test, der ungefähr so 5 Minuten dauert. Du beantwortest ein paar Fragen zu deiner aktuellen Situation und bekommst danach deinen persönlichen Fahrplan zugeschickt per E-Mail. Du musst nicht mehr raten, wo du anfangen sollst. Du musst dich auch nicht mehr weiter durch 1000 Tipps klicken und am Ende trotzdem unsicher sein. Du siehst einfach, wo du gerade stehst und bekommst eine glasklare Anleitung, welche eine Sache du als nächstes tun musst. Genauso haben schon tausende Frauen ihre Geldreise gestartet. Wenn du deinen persönlichen Money-Fahrplan haben möchtest, der ist übrigens ganz kostenlos, mach jetzt den kostenlosen Test auf madamoneypenny.de/Fahrplan. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ruth, was ist denn so deine persönliche Geldgeschichte? Jetzt sind wir schon beim Thema Geld gelandet, glücklicherweise. Welche Erfahrungen vielleicht mit Geld haben dich in der einen oder anderen Weise vielleicht auch geprägt?
Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo nie besonders viel Geld da war. Deswegen war natürlich der Fokus ganz doll drauf.
Ah, ja.
Also Existenzsorgen und natürlich jetzt auch nicht so einen leichten Zugang zu Bildung.
Ja.
Und für mich war relativ früh klar, dass das meine Möglichkeit sein könnte, ein bisschen mehr in die Freiheit zu kommen. Und es war mir aber auch klar, dass ich selbstständig für mein Sicherheitsnetz zu sorgen habe. Also ich habe mein erstes Geld mit 4 verdient und dass diese Erfahrung, also 80 Mark habe ich, glaube ich, verdient beim Fernsehen für Aktenzeichen XY ungelöst.
Wow, das war schon und, Fernsehen dann auch.
Ja, es gab auch nicht mehr Schwarz-Weiß-Fernsehen, Natascha.
Nein, aber ich meine generell, so mit 4 Jahren hat deine sozusagen TV-Karriere dann schon angefangen.
Naja.
Der Grundstein wurde gelegt. Okay, ja, aber interessant. Okay, ja, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich habe mir den Geschirrspüler ausgeräumt oder so.
Nein. Das war das ZJF. Und dann gab es 80 Mark und dann hat mich eine Nachbarin dabei unterstützt, dass ich mir Ohrringe habe stechen lassen. Die hätte es sonst nicht gegeben, aber das habe ich selber bezahlt. Und es war natürlich so ein Freiheitsgefühl. Ne?
Ja,
so.
Klar.
Also ich meine, es gab natürlich eine Debatte über, darf das Kind in dem Alter sich Löcher in den Körper machen lassen?
Egal.
Aber es war wirklich ein Freiheitsgefühl, dass man sagt ja so, ab dem vierten Lebensjahr erinnert man sich hat sich schon sehr eingebrannt. Und ich hatte dann ein Ballettstipendium, das heißt, das hat kein Geld gekostet, aber ich habe dann auch in der Oper getanzt, Auftritte gehabt, dann gab es immer eine Lohntüte dafür und davon wurden halt dann die Schuhe gekauft und das Trikot gekauft. Also ich konnte natürlich gewisse Privilegien genießen, weil ich es dann, also zum einen über das Stipendium natürlich, dann zahlt ja die Ausbildung der Staat. Und auf der anderen Seite konnte ich es mir dann irgendwie finanzieren, weil solche Sachen, Sportklamotten sind schweineteuer. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt drin gewesen.
Ja.
Das heißt, es war für mich von Anfang an klar, wenn du mitspielen willst, dann brauchst du Kohle. Und es war aber nie so, dass ich in einem Umfeld war, wo man gemobbt wurde, wenn man jetzt nicht irgendwie die Marke, die und das und jenes. Also
ja, schon mal gut.
Die gab es auch, die Klicken, aber das war, also in meinem Umfeld, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst sagen, als Kind nimmst du das auch gar nicht so bewusst wahr, wer jetzt reich und wer arm ist. Also aber rückblickend würde ich schon sagen, da gab es schon die ein oder andere, die halt einfach ein fettes Haus mit Garten und was weiß ich was hatten. Und da war dann eben das Krokodil auch echt auf dem Poloshirt. Bei mir sah es dann eher aus wie so eine eingeschlafene Echse, weil es halt das Dupe aus der Türkei war. Aber ich war trotzdem total stolz,
egal,
weil ich das gar nicht gecheckt habe als Kind.
Ja,
das
ist auch schön. Ist auch schön. So soll es ja auch sein.
Ja, genau. Also es war überhaupt nicht schlimm. Und wie gesagt, Armut ist was völlig anderes. Also ich war nie gesellschaftlich ausgeschlossen. Ich konnte immer teilnehmen. Und das, was wir ja immer noch haben, ist ja wirklich, also wenn man jetzt auch noch sieht, die ganzen Jugendclubs werden geschlossen, die ganzen Freizeitmöglichkeiten für Kinder werden geschlossen, weil da gespart wird. Ich finde das so schlimm, weil da geht es ja um Bildung, es geht um soziale Kontakte, es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Ja.
Es geht vor allem auch einfach um Kinder, Herrgott. Also,
ja, so. Wir legen da den Grundstock und Kinder haben keine Lobby in diesem Land. Und es scheitert wirklich an Beträgen, die dann wiederum bei anderen Bereichen so wahnsinnig investiert werden. Und das finde ich ganz, ganz krass, weil das ist unsere Zukunft und das ist einfach nur, also nicht nur gemein, sondern letztendlich auch destruktiv, was unsere jetzige Gesellschaft angeht.
Absolut. Ja, total. Ja, ich verstehe auch nicht, wie es in einem Land wie Deutschland Kinderarmut geben kann, aber auch das ist wieder ein anderes Buch und ein anderes Thema. Du hast auch beschrieben, dass du mal kurz vor einer Live-Sendung gefeuert wurdest.
Ja.
Und danach, so, das ist auch bei mir hängen geblieben, und danach so stand da, glaube ich, so mit den letzten 50 Cent im Monat gerechnet hast. Also magst du dazu ein bisschen was? Das klingt so absurd, so Minuten vor einer Live-Sendung gefeuert zu werden und dann logischerweise auch so in finanzielle Bedrängnis zu kommen. Magst du das so ein bisschen ausführen?
Ich war damals beim Lokalfernsehen und da hatte dann einfach der Chef gewechselt und das war relativ absehbar, dass die Leute, die aus München in das Team kamen in Berlin, dass die nicht mehr weiter beschäftigt würden. Nichtsdestotrotz fand ich es schon krass, ehrlich gesagt, dass eben, also der Zeitpunkt war schon echt, fand ihn schwierig gewählt, ehrlich gesagt. Man hätte sich da schon ein paar Gedanken machen können.
Ja.
Ich habe dann eine Abfindung ausgehandelt, die aber natürlich jetzt auch nicht so lange gereicht hat. Und bin dann zum Arbeitsamt gegangen. Das war eine große Überwindung für mich. Also damals war das auch nicht digital. Man hat wirklich so klassisch die Nummer gezogen. Und also mein Berater, in Anführungszeichen, der dann irgendwann, nehmen ja solche Leute dann auch so die Farbe der Aktenordner an, die so um ihn herum irgendwie gestapelt waren. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals ist man wirklich so...
Gott.
ein Mann, der sich nicht wirklich auch mit dem Beruf der Moderatorin oder Journalistin auseinandergesetzt hatte. Mhm. Das war damals, glaube ich, auch noch nicht so bekannt, was die eigentlich machen. Er hat mir dann vorgeschlagen, ich könnte in einem Callcenter arbeiten, weil ich ja so eine angenehme Stimme hätte. Oder ich könnte als Reinigungskraft arbeiten. Die wurden ja immer gesucht. Ich fand das sehr fantasielos, weil ich eine ganz andere Ausbildung hatte. Ich hatte ja ein Volontariat zur Redakteurin, zur Fernsehredakteurin. Und er hatte sich relativ wenig Gedanken gemacht. Ich wollte aber an die Förderung für Existenzgründerinnen ran. Die gab es damals schon beim Arbeitsamt. Mhm. Und hab dann gedacht, okay, da beiße ich mich jetzt durch. Und hab dann ja mich arbeitslos gemeldet, da nicht wahnsinnig viel erwartet, bin aber dann selbst in den Aktionismus gekommen. Aber diese Zeit war schon krass. Also wenn du, klar, also ne, Miete geht dann weg und Lebensmittel. Und irgendwann dachte ich dann so, okay, es sind noch 1,5 Wochen übrig vom Monat, aber im Geldbeutel ist dann irgendwie nichts mehr. Und dann gab es halt, also gab mal so ein Aldi-Kochbuch, total geil. Und da gab es das Rezept Zitronenspaghetti. Da machst du, da kochst du Spaghetti und mischst Zitrone mit Olivenöl und Salz. Total günstig, aber total lecker. So, ja. Aber es kostet dich halt nicht so viel Geld. Und es gab auf jeden Fall, und die hat damals, glaube ich, 50 Pfennig gekostet, es gab die Schokolade bei Aldi, unbezahlte Werbung, weil auf Schokolade wollte ich dann auch nicht verzichten.
Der kleine
Luxus. Das habe ich mir dann auch gegönnt.
Im Alltag.
Aber ja, es war schon ein krasses Gefühl, weil man nicht wirklich wusste, wann kommt jetzt das nächste Geld. Und zum Glück bin ich dann so geprägt, dass ich sag, Ärmel hochkrempeln, und los geht's dann. Daher, ich habe jetzt da nicht den Mut verloren oder so. Zum Glück hat es ja dann auch gut geklappt.
Hat ja noch geklappt.
Und das Lustige ist der Boss, den der damals eben mich etwas unsanft ins Leben geschickt hat, den habe ich wieder getroffen. Und es war, glaube ich, bei der Goldenen Henne damals in Berlin und man kannte meinen Namen schon. Also die Fotografen haben so meinen Namen gerufen auf dem roten Teppich, haben mich fotografiert. Ich sah wahnsinnig gut aus an dem
natürlich.
Abend. Natürlich. Großartig. So beste Situation, deine Ex-Beziehungsperson zu treffen.
Genau.
So. Looking good.
I'm doing
feeling
awesome.
Good, very successful. So. Und dann gucke ich so sehr zur geil. Seite und dann steht da dieser Typ und unsere Augen treffen sich. Und es war so witzig, weil wir hatten uns damals verabschiedet. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und das war das zweite Mal, dass ich ihn gesehen hatte. Er hatte mittlerweile den Sender ein bisschen in den Sand gesetzt und ich war bei RTL.
Nicht überraschend. Aber das ist ja so eine interessante, ich habe das auch, ne? Ich habe nach dem Studium hatte ich mich irgendwie hier und da beworben und so weiter und auch viele Absagen kassiert und dann auch hier angefangen und da angefangen. Und dann in dem Moment denkt man sich so, oh Gott, so ich bin das letzte Stück Dreck, so und keiner will mich haben. Und dann zurückblickend denkt man sich aber, oh Gott sei Dank. So, weil sonst wäre ich ja jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin, ne? Also hätte ich habe mich zum Beispiel, glaube ich, da war ich in Hamburg bei der Otto Group irgendwie beworben als Trainee, Business, bla, irgendwas. Und da bin ich auch bis in die letzte Runde gekommen und da hat so ein Dude gesagt so, nee, sorry, du nicht, kein Foto für dich heute. Und da war ich niedergeschlagen, war echt so, boah, das ist schon so eine kleine mentale Krise aus so einem jungen Alter, ne? Orientierungslos, wo soll ich denn jetzt hin? Und daran denke ich so häufig zurück, dass ich denke, Halleluja, zum Glück habe ich keine Corporate-Karriere da irgendwie gemacht. Nee. Also ich hätte sicherlich irgendwie auch ein cooles Leben irgendwie so. Aber so rückblickend ergibt es dann alles irgendwie so Sinn, wo dann vielleicht das Leben für uns auch mal Nein sagt. So. Und wo man dann eine Abbiegung nimmt, die im ersten Moment sich blöd anfühlt, aber rückblickend so, ja, okay, war dann irgendwie doch schon ganz gut, ne? Was gelernt, wieder neue Energie, auch resilient geworden, ne? In so einer Situation, so einer Krise, du hast gesagt, Ärmel hoch, das ist ja auch eine Selbstwirksamkeit, ne? Sich da alleine wieder rauszuziehen, ist ja auch eine große Errungenschaft. Also, ja, cool.
Ja. Auf jeden Fall. Also das klingt natürlich auch immer so leicht von außen. Ich meine, wie gesagt, klar, wir leben in Deutschland, wir sind weiß. Dadurch haben wir ja trotzdem auch Privilegien, die andere dann nicht haben.
Ja.
Das ist eine Eigenschaft, auf die ich auch wirklich stolz bin. Das ist Mut. Und obwohl ich auf der anderen Seite ein großes Sicherheitsnetz brauche, weil ich eben ohne aufgewachsen bin, bin ich trotzdem auch mutig, dann auch Entscheidungen durchzustehen. Und ich kenne auch diese verzweifelten Momente total, wenn man dann genau, wie du sagst, in die letzte Runde vom Casting und dieses und jenes und dann ist man so verzweifelt und keiner liebt mich und keiner bla bla bla. Wir sind ja auch einfach ein bisschen abhängig vom Außen, also in meinem Job ja sowieso. Also das ist super ausgewählt, Frau Moschner. Aber das, ja, also es ist, es hat auch, also es hat nicht nur mit Leistung zu tun, sondern auch wirklich mit Glück.
Total und Privilegien.
Vor allen Dingen, also das Traurige ist einfach, niemand auf dieser Welt wartet auf dich als Frau. Und das, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil ich erfahrungsgemäß weiß, dass Frauen nach wie vor immer diese extra Einladung brauchen, weil wir einfach so viel Hass ausgesetzt sind. Und wenn wir Fehler machen, insbesondere in der Öffentlichkeit, wir werden einfach geschlachtet. Egal, ob das digital ist oder, ich meine, ich schreibe in dem Buch auch nochmal in Erinnerung an das Nipplegate beim Super Bowl mit Justin Timberlake und Janet Jackson.
Ja.
Er machte weiter wie bisher, macht eine Riesenkarriere, sie verschwindet von der Bildfläche. Nur weil er ihr das Stückchen vom BH weggerissen hat und man ihren Nippel gesehen hat. Und das ist aber so ein, so ein Bild, wie mit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Deswegen verstehe ich, dass viele Frauen diese extra Einladung brauchen. Dass uns die Qualifikation fehlt. Bei weitem nicht. Man weiß ja mittlerweile auch, dass Frauen gerade in Führungspositionen qualifizierter sind als ihre männlichen Kollegen. Aber das liegt ja genau an diesem Mindset. Also wir machen uns die Bürde höher. Wir sind mit mehr Ängsten konfrontiert und deswegen bitte ich auch immer wieder, fragt uns. Und also selbst ich als selbstbewusste Person, die durchaus verstanden hat, es wartet niemand auf dich, ich bringe mich auch ins Spiel. Aber zum Beispiel, was jetzt meine Vorstandstätigkeiten angeht, ich war mit 18 zum ersten Mal in einem Vorstand, im Kirchenvorstand, da hat der progressive Pfarrer mich gefragt, ob ich Lust hätte, mich aufstellen zu lassen. Ich hatte schon ein paar Jahre Jugendarbeit gemacht, Organisation gemacht. Und ich wäre jetzt selber nicht auf die Idee gekommen. Aber ich habe gesagt, ey, cool, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber klar, probiere ich aus.
Er hat dich gefragt,
lass mich aufstellen.
Okay.
Er hat mich gefragt. Ich bin gewählt worden und jetzt im Vorstand Teilenswert e.V., das ist ein Vorstand zur Demokratieförderung. Wir wollen unsere Reichweite auf Meldungen fokussieren und Reichweite teilen, die sonst untergehen würden, weil wir einfach auch gerade im Netz einem sehr starken Clickbait-Algorithmus ausgesetzt sind. Und Ralf Rute ist der Gründer dieses Vereins, der Comics zeichnet. Und er hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, mich zur Wahl zu stellen für den neuen Vorstand. Und selber hätte ich mich auch hier nicht ins Spiel gebracht, obwohl ich sehr engagiert bin in dem Verein. Und dadurch, dass er mich gefragt hat, habe ich das gemacht.
Magst du noch mal was mehr zu Teilenswert erzählen, weil es ist ja ein super spannendes Projekt. Was ist das genau? Was macht ihr? Warum ist dir das auch so wichtig?
Also wir haben, also beziehungsweise Ralf hatte die Idee und hat gesagt, wir haben einfach in den letzten Jahren bemerkt, dass das Netz zunehmend von Radikalen übernommen wird. Die BetreiberInnen sind natürlich auch interessiert. Es wird immer mehr Ragebait gemacht. Es wird immer mehr Reichweite mit Hass generiert. Es wird Geld damit verdient, dass Menschen gehasst werden, dass Menschen beschimpft werden, dass Morddrohungen ausgesprochen werden. Und wir sind natürlich aus Personen der Öffentlichkeit, haben wir natürlich dann auch wiederum eine Reichweite auf unseren Accounts. Und die wollen wir quasi ballen. Und wir kuratieren mit einer Redaktion Meldungen, die ansonsten untergehen würden. Also zum Beispiel berichten wir dann darüber, dass jetzt im letzten Jahr 60% unseres Stroms durch erneuerbare Energien quasi gestellt wurden. Das ist mittlerweile sogar noch gewachsen. Wir berichten zum Beispiel über das Behindertengleichstellungsgesetz in Unternehmen. Das würde sonst auch untergehen. Also so viele Sachen, die so am Rande passieren, denen schenken wir die Reichweite. Das wird vorher kontrolliert. Wir sind auch gegen Populismus. Also das heißt, wir versuchen, so neutral wie möglich auch zu berichten, was uns das natürlich im Netz sehr schwer macht, weil genau diese populistischen Beiträge natürlich eben wieder Reichweite erzeugen.
Ja.
Und deswegen brauchen wir natürlich so viele Mitglieder wie möglich. Also folgt uns sehr, sehr gerne bei Teilenswert e.V. Wir sind auf Instagram und aber auch Newsletter. Also ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren und teilt unsere Beiträge, damit eben das Leben nicht an uns vorbeigeht und dass wir nicht wie ferngesteuert von irgendwelchen amerikanischen Investoren sind. Da sind wir ja sehr, sehr monopolistisch immer noch unterwegs. Das lässt Deutschland zu. Das finde ich ganz verwerflich, ehrlich gesagt. Und wir sehen ja auch, welche Parteien wahnsinnig geschickt auch mit den sozialen Medien umgehen und davon natürlich wahnsinnig profitieren von diesen Algorithmen.
Absolut. Also Teilenswert, ich glaube, Instagram ist euer stärkster Kanal, ne?
Ja, genau.
Wenn man Teilenswert sucht bei Instagram, dann findet man das auf jeden Fall.
Ja.
Genau, die Annalena von Hodenberg ist da ja auch, mit der dich
genau.
auch, also die das jetzt hören, Janine von Hate Aid.
Annalena von Hodenberg, tolle Leute, auch unter den auch aktiven Mitgliedern, Marc-Uwe Kling. Ja. Also, wirklich super Menschen.
Ja, total. Ruth, lass uns noch mal zu deinem Buch sozusagen so ein bisschen zurückkommen. Wenn das jetzt jemand hört hier, und sich denkt, ich will auch ins Fuck It Game einsteigen. was kann die Person jetzt sagen, hast mich überzeugt, ich muss irgendwie öfter Nein sagen, ich brauche so eine Liste. Abgesehen davon, dass es natürlich dann der Buch, weil es ist ja dann auch die Challenge dazu, ne, da kommt man dann auch dahin. Aber wenn das jetzt jemand hört, was können die Leute heute vielleicht noch direkt tun, um mal überhaupt da so reinzukommen in das Thema?
Also das Einfachste ist tatsächlich das, was du als nächstes tun musst oder willst, einfach mal hinterfragen. Also zum Beispiel so, ich treffe mich heute Nachmittag mit dem und dem. Will ich das wirklich? Habe ich da wirklich Bock? Was sagt mein Herz? Also so diese freiwilligen Sachen. Weil ich spreche zum Beispiel auch mit Jasmina Kuhnke in dem Buch über ihre chronische Erkrankung. Also manche Leute haben ja einfach auch gar nicht die Wahl. Also es kommen ganz viele Perspektiven in dem Buch auch zu Wort. Zum Thema Körperbilder, zum Thema, ich spreche mit Jill Daimel, der mir seine Perspektive auf seinen Körper erzählt. Mhm. Also Jill ist mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Und erzählt so ein bisschen von seiner Reise. Und ich fand das ganz, ganz spannend, weil ich auch beim Thema Körper nicht so weitergekommen bin. Da habe ich auch meine eigene Geschichte natürlich und dachte so, okay, wer könnte mir da noch mal eine ganz andere Perspektive bieten? Also ich spreche mit Kim Hoss, die einfach wahnsinnig tolle Aufklärungsarbeit macht. Und Jill, ich dachte so, ein Transmann hat ja noch mal eine ganz andere Perspektive. Und das fand ich so spannend, was er mir dazu erzählt hat. Und das hat auch meinen Horizont nochmal erweitert. Ich spreche in jedem Kapitel mit einer systemischen Therapeutin auch nochmal, was intersektionale Diskriminierung angeht. Sarah Henry, die ich auch jedem ans Herz legen kann. Also eine unfassbar kluge, tolle Therapeutin, die natürlich auch nochmal kulturelle Aspekte mit einbringt. Auch das Thema Geld in anderen Kulturen. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend.
Auch in Bezug auf Frauen.
Ein ganz anderes Mindset.
Ja.
Also sensationell Frauen mit Migrationsgeschichte, die natürlich eine ganz andere Bürde haben, die dann in einem Mindset aufwachsen, was Sarah mir erzählt hat, wir haben für dich verzichtet, Kind. Also musst du jetzt den höchst angesehenen Beruf ergreifen, um der Familie Ehre zu erweisen, um deinen Eltern Ehre zu erweisen. Was so ein bisschen ähnlich ist, ist natürlich, dass viel in Familien mit Migrationsgeschichte Geld eben auch nicht wirklich reichlich vorhanden war. Da kann ich dann wieder relaten, so mit so ein paar Sachen. Aber mir war es wichtig eben zu sagen, also das, was ich schreibe, das ist meine Wahrheit. Aber es gibt natürlich viele andere Wahrheiten zu Beziehungsformen. Ich spreche mit Jennifer Weist über Polyamorie, was ich auch spannend fand. Mit Senna Gamur, was so gefährlich an freilaufenden Single-Frauen ist. obwohl Frauen, die Single sind, und viel gesünder.
Die am glücklichsten sind. Ja, ja, kinderlose Frauen.
Also, wobei, ne, also das, man darf die Beziehung ja nicht verschreien, nur auch hier ist ja in unserem Mindset gar nicht so sehr eine Gemeinschaft, sondern eher eine ein Versorgungsmodell. Und oft sind es dann in heterosexuellen, aber wir haben auch die homonormative Beziehungsform mittlerweile, wo das ja so ein bisschen kopiert wird, dass man sagt, man heiratet rauf, man passt sich an, man verteilt die Rollen in einem Stereotyp, in einem Klischee. Und da muss man meiner Ansicht nach sehr, sehr aufpassen. Also ich finde auch, das Modell Ehe gehört revolutioniert und verändert, eben weil manche Beteiligte eben da in einen Nachteil schlittern und sich gar nicht darüber bewusst sind. Und im schlimmsten Fall sind es halt wir Frauen, die dann keine Vorsorge haben. Ich hatte in dem Buch die Oxfam-Zahlen zitiert. Ich habe jetzt heute auch nochmal nachgeguckt, wie die aktuellen Zahlen sind. Dass Frauen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit machen, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Das ist ja so, dazu gibt es viele Studien. Ja. Die Zahl finde ich aber so wahnsinnig beeindruckend. Also wir haben eine dreistellige Milliardenzahl an Geld, was der Staat durch unbezahlte Care-Arbeit bei Frauen einzahlt. Das heißt, auch hier Frauen tragen die Hauptverantwortung unserer Zivilgesellschaft und sorgen dafür, dass es läuft. Ja. Das Ergebnis, sie machen weniger Karriere und sie können weniger fürs Alter vorsorgen.
Sie werden dafür bestraft.
Das, was wir machen, indem wir auf die eigenen Kinder, auf die fremden Kinder aufpassen, auf Angehörige, Pflege. Jetzt ist nur noch bei, es wird nur 70% in die Rente eingezahlt bei pflegenden Angehörigen. Wer pflegt die Angehörigen? Das sind hauptsächlich Frauen. Das heißt, die werden weniger Rente haben. Was soll das? Also das ist alles so, wer denkt sich den Scheiß aus? Wirklich.
Also, ja, es ist, ja, total. Und dann hört man ja oft das Argument, ja, aber die Männer gehen ja irgendwie dann Vollzeit arbeiten und so. Erstens, warum? Ja.
Warum tun sie das eigentlich, die Frauen?
Genau. Und zweitens, aber auch da sind die Statistiken sehr, sehr klar, wenn du in einer heterosexuellen Beziehung Mann und Frau hast und der Mann beide arbeiten Vollzeit bezahlt, macht die Frau trotzdem mehr Care-Arbeit, mehr unbezahlte Care-Arbeit.
Genau.
Wenn der Mann arbeitslos ist, wächst seine Freizeit. Mhm. Er macht nicht mehr Care-Arbeit. Ja. Die Freizeit wächst. Und da denkt man so, was ist eigentlich los? Also, es gehört auch mit diese ganze Freizeitgap und so, ne? Also Zeit ist halt auch ein wertvolles Gut, so, ne? Und wenn man als Frau jetzt in diesem Konstrukt nicht mal irgendwie Zeit auch drüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich und was nicht, ne? Wenn man so zugedröhnt ist mit allen möglichen Dingen, an die man denken muss und für die man auch sorgen muss. Jetzt ist ja gerade auch wunderschön, muss ich gerade dran denken, die Dokumentation über unseren Kapitän der deutschen Nationalmannschaft rausgekommen, über Joshua Kimmich. Da gibt's ja eine Szene, wo die beiden einkaufen sind und er sagt original, ich habe keine Ahnung, was bei uns im Kühlschrank ist, so. Und denkst so, okay, wow.
Ja, aber das ist ja auch anerzogen. Also das ist ja auch, die Frau ist in der Parentifizierung, weil sie es nicht anders gelernt hat, als ob er nicht selber einkaufen könnte. Und wenn du nicht selber einkaufen kannst, dann kannst du dir jemanden leisten zum Einkaufen, aber du machst es wohl von der Frau, die du nicht bezahlst, weil die Hausfrau einfach seit 200 Jahren etabliert ist.
Die ist ja
jeder. Also auch das kann man umdenken. Also
absolut.
Es wäre schön, eine Beziehungsperson zu finden, die quasi die Sachen, die du nicht gerne machst, sehr gerne macht. Aber wenn sie die eben nicht gerne macht, dann musst du jemanden dafür bezahlen. So, also entweder ist es ausgeglichen oder man sagt, ich bezahle dann eine Haushaltshilfe. Aber dass das kostenlos passiert, ist...
oder du bezahlst deine Frau.
oder das
genau. Als Ausgleichszahlung.
Dafür müssten wir, dafür müssten wir die Ehe dann tatsächlich ummodeln und wirklich als Vertrag sehen und dann wirklich die einzelnen Punkte besprechen. Und ich finde das überhaupt nicht unromantisch. Also man macht ja auch im Geschäftsleben immer dann Verträge für den Fall, wenn man sich streitet. Es geht ja gar nicht darum, wenn man in einem Vertragsverhältnis ist und alles läuft super, dann stellen wir doch nichts in Frage. Wir stellen ja erst in Frage, wenn wir im Streit sind. Und da ist es immer gut, einen Vertrag zu haben, dass man sagt, okay, wie haben wir das geregelt, wie haben wir das geregelt, wie haben wir das geregelt. Und am Ende des Tages geht es ja bei der Liebe gar nicht darum, sondern um ganz andere Sachen. Das wird interessanterweise dann immer vergessen, weil man ja auch nur einmal dann Hochzeit feiert.
Im Ehegesetz steht auch nichts von Liebe, da steht was von Wirtschaftsgemeinschaft.
Ja.
Das wäre, glaube ich, auch
absurd.
Das ist eigentlich eine kleine Firma, die man gründet, so, ne?
Ja, also ich meine, zum Glück hat man die Sexverpflichtung mittlerweile rausgenommen, also man darf nicht mehr ungestraft vergewaltigen, aber auch noch gar nicht so lange.
Nee, wirklich noch gar nicht so lange. Und wir wissen
also
ja auch
Recht auf den weiblichen Körper, und das ist ja auch noch in vielen Köpfen von Männern drin, dass sie ein Anrecht haben, auch über den weiblichen Körper zur Verfügung. Also gerade in einer Beziehung.
Ja, sowieso. Also nochmal anderes Buch. So viele Bücher. Aber die gibt's ja auch alle schon, zum Glück. Ne? Die müssen wir ja nicht schreiben, die gibt's ja auch schon. Es gibt ja wirklich tolle feministische Bücher, tolle Aufklärungsbücher, die diese ganzen Themen beackern und aufklären und uns da auch sprachfähig machen.
Es ist so wichtig, sich da zu informieren. Also deswegen habe ich auch in diese 7 Kapitel geschrieben mit sehr vielen Hintergrundinformationen, persönlichen Geschichten, anderen Perspektiven, weil ich glaube, der erste Schritt in die Veränderung ist erstmal das Bewusstsein zu bekommen.
Absolut.
Und sich einen Überblick zu schaffen. Was habe ich überhaupt für Rechte? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie sieht das aus? Wo kommt das überhaupt her? Ach wie, das ist gar nicht normal. Das muss ich gar nicht hinnehmen. Und da erhoffe ich mir einfach, dass langsam die Bewegung in eine andere Richtung geht. Und wir sind gerade ganz, ganz krassen Kräften ausgesetzt, die da sehr stark was dagegen haben.
Ja.
Ja, wir brauchen da letztendlich am Ende des Tages die Unterstützung der Männer, die ja letztendlich auch davon profitieren würden. Also
klar.
Talking about den Kerlen, die Kerle, die ja auch unter viel Druck stehen in einer patriarchalen Gesellschaft, die im Zweifel an der Spitze, alleine, in einem Unternehmen den ganzen Druck aushalten müssen, die dann irgendwann mal in den Burnout kommen. Und wir haben ja nicht von ungefähr bei Männern eine doppelt so hohe Suizidrate.
Ja.
Männer sterben früher. Arme Männer sterben doppelt so früh wie arme Frauen.
Krass.
Besteht ja auch ein Zusammenhang.
Ja.
Dass da natürlich auch die Scham, die in der Gesellschaft da ist, du kannst deine Familie nicht ernähren, du kannst nicht das und das. Und wie gesagt, nicht meine Aufgabe, jetzt noch für die Männer zu sprechen, aber ich möchte sie ins Boot holen.
Absolut.
Weil vollkommen klar ist, dass auch Männer davon profitieren würden.
Ja, logisch. Die Gefängnisse sind voll mit Männern, nicht mit Frauen. Ne? Also das ist ja kein schönes Leben. Also und auch das ist ja Prägung, und auch das ist ja sozusagen System gemacht. Und da gibt's, glaube ich, viele, viele verschiedene Ansatzpunkte. Und ich glaube, wir Frauen, wir müssen irgendwo auch uns selber retten, sozusagen. Deswegen finde ich es vollkommen legitim, als Frau zu sagen, weil da muss ich jetzt mal meine Schäfchen sozusagen ins Trockene bringen.
Ja.
Und gleichzeitig total, ne, wir brauchen die Männer auch mit im Boot. Also dieser Wechsel, es ist ja eigentlich kein Wechsel, es ist ja eigentlich eher ein Miteinander etwas anders gestalten, so dass es allen besser geht.
Ja.
Das funktioniert natürlich nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Und wie gesagt, da gibt's ja gerade eher starke Kräfte, leider genau in die andere Richtung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir drüber sprechen und dass wir das weitergeben und da nicht müde werden und auch dafür auch einzusetzen, ne? Wie du, wie eine Annalena, wie eine Christina Lunz, mit denen ich jetzt auch alle in den letzten Wochen gesprochen habe. Liebe Ruth, ich habe noch 3 ganz kurze Abschlussfragen für dich. Die erste hast du eigentlich schon beantwortet. Was bedeutet Geld für dich?
In erster Linie tatsächlich Sicherheit für uns Frauen und Freiheit.
Sicherheit und Freiheit, ja. Und was schätzt du an dir persönlich ganz besonders?
Ich mag meinen Mut und meine Resilienz.
Und was schätzt du an uns Frauen ganz besonders?
Oh.
Where should I start?
Ja, nein, es gibt einfach, ich habe so viele tolle Frauen in meinem Leben. Also ja. Egal, ob das meine Urgroßmutter ist, mein Umfeld, dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Also meine Urgroßmutter war schon Feministin, da gab es das Wort noch gar nicht, da durften Frauen noch gar nicht wählen. Also die hat eigenständige Entscheidungen getroffen, die wurde sexuell belästigt, hat dann gekündigt, anstatt klein beizugeben. Also die hat so eine geile, inspirierende Story und das war auch, um es mal salopp zu sagen, eine Bitch. Aber sie war halt einfach eine Bitch. Gut, also das, auch wir Frauen haben das Recht, ein Arschloch zu sein. Also das, ich wertschätze auch die Frauen, die salopp gesagt mies sind, weil wir sind ja erst bei der Gleichberechtigung angekommen, wenn auch Frauen mal versagen dürfen und eben nicht die Perfekte sein müssen die ganze Zeit. Also ich wünsche mir sehr, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass wir die Angst vor Fehlern verlieren, weil Fehler super Lehrmeisterinnen sind zur Weiterentwicklung, da haben wir ja gerade auch drüber gesprochen. Das klingt so abgedroschen, aber eine Welt, die von Frauen regiert würde in einem matriarchalen System, also in flachen Hierarchien, nicht wie jetzt von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, letztendlich ja auch nur in Weiterführung des Patriarchats, wäre eine bessere Welt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Diversität, also, und da sind wir jetzt nur bei der Geschlechterdiversität, wir brauchen dringend Diversität für eine gute Zukunft. Das ist essentiell. Und wir können mit den Frauen anfangen. Wir müssen dann aber auch weiterdenken. Wir brauchen so viele Perspektiven wie möglich.
Ja, absolut. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Ruth. Und an alle, ihr geht jetzt raus und kauft die Fuck It Challenge und steigt ins Fuck It Business ein, indem ihr euch jetzt direkt überlegt, was muss ich eigentlich als nächstes tun und möchte ich das machen und was kann ich vielleicht direkt tun, um es nicht zu tun, was nicht tun zu müssen. Vielen Dank für diese Inspiration, liebe Ruth. Und ich sag mal, bis bald. Alles Gute dir.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Vielen Dank.